Wir leben heute in einer Zeit, in der man vor Überraschungen nicht sicher ist. Leider überwiegen oft auch die unangenehmen Überraschungen. Wir sehen das in der Politik, das Für und Wider der politischen Meinungen, das Pro und Contra in der Parteienvielfalt unserer Demokratie. Manchmal tragen sie nicht besonders zur Klärung der Probleme bei, sondern vielleicht noch zu mehr Verunsicherung. Man sieht es auch in der Wissenschaft. Es wird sehr viel geforscht und KI, künstliche Intelligenz, sie wird in den nächsten Jahren radikal die Welt verändern. Die KI-Technologien, meine Lieben, sind das Werkzeug, das zur Verfügung steht, um Massendaten in Echtzeit zu sammeln und abzugrenzen. Vielleicht haben manche von euch das schon gehört, diese Anwendung ChatGPT. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie das in der Textverarbeitung verwendet werden kann und angewendet wird. Wohin bewegt sich unsere Welt? Auch wenn viel geforscht wird und man so das Gefühl hat, ja, es ist so viel im Wandel, merkt man auf der anderen Seite, wie oft gute alte Werte mehr und mehr verblassen. Die Institution Ehe wird immer mehr in Frage gestellt. Andere Lebensformen werden propagiert, bis dahingehend, dass der Mensch heute sein Geschlecht selber bestimmen will. Das Selbstbestimmungsgesetz soll es Teens im Alter schon von 14 Jahren erlauben, selber ihr Geschlecht zu ändern. Es führt hin, dass viele Menschen orientierungslos sind. Und wenn man orientierungslos ist, reagieren die einen aggressiv, die anderen vielleicht depressiv. Man zieht sich zurück, isoliert sich, wird zum Einzelgänger und fällt vielleicht in ein sogenanntes Loch. Vielleicht denkt der eine und andere, Mann, das war jetzt alles so schön, die Verabschiedung und jetzt plötzlich diese Schwarz-Weiß-Malerei. Wohin will der denn hin? Ich möchte keinem von euch an diesem Sonntag das Mittagessen verderben. Aber ich meine, die Dunkelheit in dieser Welt, sie nimmt immer mehr zu. Natürlich versteht sich der aufgeklärte Mensch immer noch als erleuchtet. Er sieht die Dunkelheit nicht, er riecht auch nicht den zunehmenden Fäulnisgeruch unserer Welt. Aber biblisch gesehen lebt der Mensch in der Dunkelheit. Er lebt in einer dunklen Welt und die Tragik ist, er merkt es oft gar nicht. Und angesichts einer solchen Dunkelheit ist es unheimlich wichtig, was Jesus uns heute Morgen durch die Bergpredigt sagen will. Für unsere Gäste sei es gesagt, wir haben die letzten 2 Monate die Seligpreisungen hier betrachtet, fortlaufend. Sie auch verstanden oder sehen sie als gute Wegweise zu einem glücklichen Leben? Und ich möchte da weitermachen. Jesus sagt damals zu seinen Jüngern, wenn ihr zu den Glückseligen gehört, wenn ihr euer Leben nach den Wegweisern, den sogenannten Seligpreisungen lebt, die ich euch gerade verkündet habe, wenn ihr das seid, zu was ich euch mache, dann werdet ihr in dieser dunklen Welt hineinwirken. Ihr paar armen Leute, die ihr jetzt hier vor mir steht, ihr kleines Häufchen hätte ich gesagt, ja, verglichen mit den Massen von Menschen auf dieser Erde, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nicht die Brennpunkte dieser Welt, auf die alle hinschauen, Washington und Moskau und Peking und Paris und London und Berlin. Nicht diejenigen, die täglich in den Zeitungen stehen und die darauf bedacht sind, groß herauszukommen. Nein, ihr seid das Licht und das Salz dieser Welt. Ich lese uns aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier wird uns, meine Lieben, in ganz prägnanten Sätzen unser Auftrag in dieser Welt vor Augen gestellt. Jesus sagt hier, dass wer ihr seid oder was ihr seid, das hat seine Auswirkungen in dieser Welt. Ich glaube, wir haben gut hingehört. Er sagt ja nicht, ihr werdet das Salz der Erde sein, sondern ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt doch nichts Geringeres als dieses. Die ganze Welt wird durch euch gesalzen und erleuchtet. Anhand von vier Fragen möchte ich, dass wir diese Botschaft heute Morgen aufnehmen oder durchdenken. Erstens, was bedeutet es für einen Jünger, für dich, für mich, Salz der Erde zu sein? Salz, wie wir alle wissen, dient als Geschmacksverstärker. Wenn heute Mittag das Salz in der Suppe fehlt, dann werdet ihr es alle merken. Salz der Erde zu sein, bedeutet, in dieser Welt anderen einen Geschmack von Jesus zu geben. Salzige Christen geben den Menschen einen Geschmack von Jesus. Die Salzmetapher, sie erinnert uns daran, dass wir als Menschen in der Nachfolge in dieser Welt für Jesus und durch Jesus einen Unterschied machen. Dass Jesus von unserem Auftrag in dieser Welt spricht, und zwar gleich nach den Seligpreisungen und nach dieser einen Seligpreisung, die wir letzten Sonntag hier betrachtet haben, wo die Verfolgten und Verschmähten glücklich gepriesen werden, ist nicht von ungefähr. Wir haben schon letzten Sonntag darüber gesprochen, Gottes Kraft manifestiert sich in den Schwachen, in den geistlich Armen. Und das in einer Weise, dass eine regelrechte Erschütterung, ein Vibrieren durch diese Welt ging. Denken wir doch nur einmal an die Anfänge des Christentums und mit welcher Zeugniskraft, mit welcher Würze das Evangelium durch das Leben der Christen verbreitet wurde. Die Christen der Urgemeinde waren ihrem Herrn, dem auferstandenen Christus, so hingegeben, dass sie bereit waren, das Schicksal ihres Meisters zu teilen. Sie wurden vor die höchsten Gerichte gezerrt, sie wurden verurteilt, verspottet, brutal getötet. Und das hat aber das Evangelium nicht erstickt, sondern ganz im Gegenteil. Das Beben, es begann dort in Jerusalem und es ging weiter, es erbebte das ganze Römische Reich und brachte das damalige Weltgerüst sozusagen ins Wanken. Der auferstandene Christus hatte im wahrsten Sinne des Wortes das Salz in die Welt gestreut und dieses Wirken der paar Salzkörner war trotz allem Kratzen und Jucken, trotz aller chemischen Läuterungsprozesse nicht mehr aus der Welt herauszubringen. Und so haben die ersten Christen der Welt Würze verliehen. Sie haben den Geschmack des riesigen Weltteigs verändert. Ihr seid das Salz der Erde. Jesus hat uns berufen, anderen einen Geschmack von Jesus zu geben. Und die Frage, die sich heute stellt, wie salzig ist heute noch das Christentum? Wie salzig sind wir in dieser Welt? Geben wir anderen durch unseren hingegebenen, Jesus-ähnlichen Lebensstil, geben wir anderen einen Geschmack von Jesus, einen Geschmack von seinem Wesen, von seiner Heiligkeit? In dem berühmten Roman des französischen Autors Georges Bernanos, Tagebuch eines Landfahrers, da steht, es sei wichtig, dass Jesus nicht gesagt hat, ihr seid der Honig der Welt, sondern das Salz der Erde. Wenn man manchmal so die Christenheit hineinschaut, hat man den Eindruck, durch ihre süßliche Art könnte man denken, ja, sie wären vielleicht doch der Honig der Welt. Man versucht, die bittere Gegenwart irgendwie zu versüßen, zu verzuckern. Vielleicht auch manchmal mit einer billigen Vorstellung von dem lieben Gott, der alle liebt und letztlich alle zu sich nimmt. Die Botschaft von einem Gott, der auch mal Gericht ausüben wird, hört man nicht mehr so oft. Das wäre ja dann wiederum viel zu salzig. Wir leben in einer Zeit, in der Christen eher zur Anpassung an die Welt bereit sind, als zur Auseinandersetzung mit ihr. Salzige Christen wissen, dass Salz einen salzigen Geschmack hat und dass es auch brennt und manchmal beißt und dass die Kraft des Salzes oft auch ein saures Reagieren zur Folge hat. Die unverkürzte Botschaft des Evangeliums, die unverkürzte Botschaft von Gericht und Gnade Gottes, hat die Menschen schon immer gebissen und gejuckt. Der Honiggott der natürlichen Weltanschauungen ist leicht dazu ertragen, ganz klar. Aber Salz gibt nicht nur Geschmack, sondern es kann auch beißen und jucken. Überall da, wo Menschen Wunde Stellen haben. Nur ein zweites, wenn es darum geht, Salz der Erde zu sein. Salz hat fäulnisverhindernde, konservierende Kraft. Ich bin zwar mit dem Luxus des Kühlschranks aufgewachsen, aber meine Eltern und auch Großeltern, die haben mir erzählt, wie man früher als es noch keinen Kühlschrank gab, Fleisch zum Beispiel in Salz eingelegt haben. Salz hat eine konservierende Kraft. Es hat die Aufgabe zu erhalten und der Fäulnis entgegenzuwirken. Wie sollen wir das verstehen? In welchem Sinne wirken Christen wie so ein Konservierungsmittel in dieser Welt? Nun, ich denke zum einen, weil sie einen Auftrag und eine Berufung haben, hält Gott noch mit der Vollstreckung des Gerichts zurück. Oder anders gesagt, wir leben noch in der Gnadenzeit. Und in dieser Zeit gebraucht Gott seine Jünger, die Salz und Licht sind, um andere aus dieser Welt zu Jüngern zu machen. Aber zum anderen noch, indem wir einfach nur da sind oder das sind, was wir sind, an dem Ort, wo wir sind, wirken wir schon gegen den Prozess der Fäulnis und der Verwesung. Und ich bin der Überzeugung, wenn man als Salz in seinem Umfeld einen Unterschied machen kann, indem man Worte gebraucht, dann ist das sehr wichtig. Das Evangelium wird durch das Wort weitergesagt. Das ist das eine, ganz klar. Aber ich glaube auch, wenn man nicht viele Worte macht, einfach nur indem du das bist, was du bist, ein Nachfolger Jesu, macht das schon einen Unterschied. Ein wenig Salz kann schon eine große Menge beeinflussen. Da gab es in dem Dorf, in dem meine Großmutter lebte, in Siebenbürgen, einen alten Bruder. Also für mich damals als Kind war er schon alt, vielleicht war er damals noch gar nicht so alt, aber er wirkte auf mich alt, der Bruder Leonhard. Er war nicht ein Mann vieler Worte, war ein einfacher Bauer. Aber er hat in diesem kleinen Dorf, diesem siebenbürgischen Dorf Scharosch in Siebenbürgen, einen ganz treuen Dienst getan. Er hat sein Christsein treu gelebt und einfach, indem er das getan hat, war ein riesiges Zeugnis in diesem Dorf. Keiner konnte diesem Mann etwas nachsagen. Er hat seine Arbeit gewissenhaft getan, hat nicht über die Leute herumgeredet. Und dann am Sonntag hat er in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer sozusagen, in der Stube da eine kleine Hausgemeinde gehabt. Da kamen dann ein paar Frauen zusammen und er hatte einfach treu gedient. Er hat das Wort Gottes am Sonntag gelehrt. In seinem Dorf war er ein Salzkorn. Und bis auf den heutigen Tag, glaube ich, ist ja mittlerweile verstorben, wenn man nach diesem Mann fragen würde, ja, was war das für einer? Dann glaube ich, würden alle sagen, das war ein gläubiger Mann. Ein wirklich gläubiger Mann. Ein echter Gläubiger. Salz hat eine unscheinbare Wirkung, die es auch dadurch ausübt, dass es ganz einfach nur da ist. Lebend, liebend, gebend und betend. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du nächste Woche in der Firma bist und plötzlich erzählen dir die Kollegen an der Werkbank oder was weiß ich im Büro irgendwelche dreckigen frauenentwürdigenden Witze, wenn du da nicht mitlachst, da beginnt schon das Salz zu wirken. Und wenn du nach 2 Wochen immer noch nicht mitlachst und vielleicht auch mal was sagst, warum du nicht mitlachst, dann werden irgendwann mal deine Kollegen sich genieren, vor dir zu fluchen oder diese schmutzigen Witze zu erzählen. Zumindest ist das meine Erfahrung gewesen. Während meiner Ausbildung im Kugler damals, lieber Dieter. Es hat eine gewisse geheime Wirkung, wenn einer nicht jedes Mal, wenn ihm etwas nicht gelingt, den Namen des Herrn missbraucht. Wir alle kennen doch dieses schwäbische Schimpfwort, wo der Name Heiland missbraucht wird. Solches Verhalten wirkt unauffällig, es wirkt im Stillen, aber es wirkt. Es macht einen Unterschied, wenn einer ehrlich und freundlich und hilfsbereit und vergebungsbereit und bescheiden ist. Wenn er seine Zunge im Zaum halten kann, wenn er nicht lästert über den einen oder anderen Kollegen. Es hinterlässt Wirkung, wenn man eine Gelassenheit auch ausstrahlt, die begründet ist in unserem Vertrauen auf Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Meine Lieben, ein Jünger Jesu kann nicht auf Dauer etwas anders sein als Salz. Wenn er diese innere Qualität nicht hat, dann ist er nur ein Namenschrist und deshalb letztlich unbrauchbar. Er wird einmal hinausgeworfen, so radikal sagt es Jesus hier. Salzkörner verändern den Geschmack. Sie brennen, sie beißen, sie ärgern, sie verärgern unter Umständen. Aber wenn du durch dein Sein, weil du mit Christus verbunden bist, wirklich einen Unterschied machst, dann wird das nicht unbemerkt bleiben. Das ist auch mein Appell an uns alle. Werden wir uns einfach unserer Verantwortung neu bewusst, Salz zu sein, anderen einen Geschmack von Jesus zu geben und der Fäulnis einfach entgegenzuwirken. Meine zweite Frage: Was bedeutet es für einen Jünger, Licht der Welt zu sein? Wie kann man ein Licht in dieser finsteren Welt sein? Und die Bibel sagt uns, wir können aus uns selbst heraus nicht Licht sein. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nur durch Jesus können wir Licht empfangen und Licht sein. Er ist die Quelle unseres Lichts. Das Wort Gottes sagt uns auch, dass wir nicht nur Licht reflektieren, so wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, sondern dass wir Licht sind. Schauen wir uns mal Epheser 5, Vers 8 an. Da schreibt Paulus den Gläubigen aus Ephesus, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Was heißt das denn, Licht im Herrn zu sein? Und ich denke, es bedeutet nichts anderes als das, was Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 23. Wir sind das Licht der Welt, weil Jesus und der Vater durch den Geist Gottes in uns wohnen, wenn wir echte Gotteskinder sind. Und weil wir diese göttliche, scheinende Kraft in uns haben, sind wir befähigt, einen Lebensstil zu leben, der auf Gott aufmerksam macht. Wandelt als Kinder des Lichts, sagt Paulus. Vers 9, da in Epheser 5 dann. Denn die Frucht des Lichts besteht aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier haben wir wiederum unser Wort Gerechtigkeit, das in der Bergpredigt ein Schlüsselwort ist. Durch unser Leben, unser Wandel, unser Reden soll das deutlich werden, was Gott gefällt. Es soll Gottes Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Gnade sichtbar werden. Und unser Herr vergleicht hier seine Nachfolger mit einer Stadt auf einem hohen Berg. Wenn man von diesem Aussichtspunkt, unser begleitendes Bild hier hinter den Texten, das war jetzt das andere Bild, Simon, das kommt später, sieht man jetzt hier durch den Balken nicht so deutlich, sind Israel aufgenommen in der Nähe des Berges der Seligpreisungen. Wenn man so nach rechts schaut, da liegt die Stadt Tiberias und sie ist auf einem Berg. Ich glaube, das ist westlich, gell, wenn ich mich jetzt richtig orientiere. Nachts schaut man die Lichter von Tiberias. Man kann sie nicht übersehen. Es ist östlich, gell? Genauso wie eine Stadt auf einem Berg nicht verborgen bleiben kann, so kann auch ein echter Jünger seine Beziehung zu Christus nicht hinter dem Berg verstecken. Das Licht kann nicht verborgen bleiben. Das unterstreicht dieses Bild von der Stadt auf dem Berg. Und es darf nicht verborgen bleiben, das betont das Bild von der Lampe. Wenn jemand eine Lampe anzündet, dann will er dieses Licht nicht verstecken. Es wäre unlogisch, es wäre sinnlos. Wer eine Lampe anzündet, der stellt diese Lampe auf ein Lampengestell, damit jeder, der hereinkommt, das Licht sieht. Was würde ein Leuchtturm nützen hinter einem Berg? Ein Leuchtturm muss auf dem Berg stehen und sein Licht muss brennen, damit er von Weitem gesehen werden kann, damit sein Lichtstrahl in die dunkle Nacht hineindringt und den Schiffen Orientierung bietet. Dietrich Bonhoeffer, ich glaube, dass er ein besonderes Licht in seiner Zeit war. Ein Licht, als in unserem Land tiefste Finsternis herrschte. Er stellte sich entschieden gegen die Judenverfolgung und scheute sich nicht, die Kirche zu ermahnen mit klaren Worten. Nur wer für den Juden schreit, darf auch gregorianisch singen, hat er mal gesagt. In anderen Worten, umsonst feiert man schöne Gottesdienste am Sonntag und setzt sich aber nicht ein für Gerechtigkeit, für diejenigen, die rechtlos gemacht werden. In seinem Klassiker Nachfolge, da schreibt er zu diesem Vers: Die Nachfolgenden sind die sichtbare Gemeinde. Ihre Nachfolge ist ein sichtbares Tun, durch das sie sich aus der Welt herausheben, oder es ist eben nicht Nachfolge. Und zwar ist die Nachfolge so sichtbar wie Licht in der Nacht, wie ein Berg in der Ebene. Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. So formuliert es Dietrich Bonhoeffer. Die Gemeinde Jesu ist das Licht der Welt und das Licht muss gesehen werden. Licht wirkt im Unterschied zum Salz öffentlich sichtbar. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wenn wir echte Christen sind, können wir nicht verborgen, unerkannt, inkognito bleiben. Und das bringt mich zu meiner dritten Frage: Welche wichtige Eigenschaft haben eigentlich Salz und Licht gemeinsam? Ich will das mal so sagen: Beide werden erst nützlich, wenn sie sich hingeben, indem sie vermischt und geopfert werden. Das Licht braucht das Dunkel und das Salz muss in den Teig. Erst wenn Licht da ist, wird man überhaupt sich der Dunkelheit bewusst. Wenn das Licht scheint, wenn es sich hingibt und wenn es geopfert wird, dann deckt es auf. Dann erst erhellt es und zeigt dem Menschen den Weg aus der Dunkelheit. Salz und Licht, sie haben beide gemeinsam, dass sie sich verschwenden und verschenken und dass sie darum Gegenbeispiele sind zu aller egozentrischen, ich-süchtigen Frömmigkeit. Aber im Salzfass, meine Lieben, da ist es doch so schön. Da sind doch die Frommen unter sich. Da spricht man die gleiche Sprache. Da versteht man meistens einander. Da fühlt man sich wohl. Darum sind wir Christen oft so schwer in den Teig hineinzubringen. Wer möchte schon ein Ärgernis in dieser Welt sein? Und deshalb ziehen wir so oft es vor, im Salzfass zu bleiben. Das Wort hier fordert uns heraus. Wir können unsere Berufung und auch unsere Sendung nur erfüllen, wenn wir bereit sind, uns hinzugeben und uns zu verschwenden. Vielleicht denken manche, ach, ich bin noch zu jung, ich muss selber noch wachsen und was weiß ich, am inneren Menschen zunehmen, bevor ich in meinem Umfeld von Jesus reden kann oder bevor ich mich öffentlich zu Christus bekennen kann, da muss ich noch viel lernen. Lass mich noch ein bisschen im Salzfass bleiben. Jesus sagt, weißt du nicht, dass du gerade im Herausgehen wachsen wirst. Unser inneres Leben wächst an den Aufgaben, die unser Herr uns stellt. Salz wirkt nur, indem es sich opfert, indem es nicht im Salzfass bleibt. Liebe Geschwister, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir hier nicht nur eine Gemeinde sind, die zwar das innergemeindliche Leben pflegt, aber die missionarische Aufgabe draußen vernachlässigt. Eine Gemeinde, die ihre ganze Energie dafür braucht, um das Miteinander der einzelnen Salzkörner zu regulieren. Diese Gemeinde wird fade oder, um dem griechischen Wort noch etwas näher zu kommen, sie wird dumm. Dort, wo der Missionsauftrag nicht mehr ernst genommen wird, da geht es dann wirklich nur noch darum, dass man sich um sich selbst dreht, um das eigene Wohlbefinden. Und dann kommen sehr bald die Fragen auf, wer hat mehr Recht und was ist mein Recht und welche Meinung gilt mehr? Und warum habe ich nicht mehr Einfluss? Und dann beginnen oft die Querelen um die Äußerlichkeiten und so weiter. Und manchmal stellen wir unser Licht auch unter den Scheffel, weil wir Angst haben, dass in diesem Luftzug der Welt unter meinen Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder Schulkameraden, man hat Angst, da wird vielleicht das Licht des Glaubens irgendwie ausgeblasen. Man hat nicht die richtigen Worte oder was weiß ich. Aber Gott hat uns verheißen, dass er den glimmenden Docht niemals verlöschen lassen wird. Der Docht wird neu entfacht, wenn wir bereit sind, unser Licht zu spenden. Unter dem Scheffel, unter diesem Tongefäß nützt das Licht niemanden. Im Salzfass erreichen wir nur die, die zu uns ins Salzfass kommen, aber draußen am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, im täglichen Leben, da fehlt es an Würzkraft, da fehlt es an Licht. Und ich möchte uns heute ermutigen, einfach diesen Auftrag ernst zu nehmen. Und ich freue mich mega, dass auch ihr euch habt rufen lassen. Das ist ja auch so ein wichtiger Dienst, diese Missionare zu begleiten, sie auszustatten, sie zu ermutigen, um noch besser ihren Auftrag erfüllen zu können. Ich bin überzeugt, Mission gehört zum Wesen der Jüngerschaft. Jüngerschaft und Mission sind untrennbar miteinander verbunden. Man kann nicht missionieren, ohne ein Jünger zu sein, und genauso kann man nicht ein Jünger sein, ohne zu missionieren. Weil Jüngerschaft bedeutet ja letztlich, sein Leben in der Beziehung zu Gott und anderen so zu leben, dass Gottes lebensverändernde Kraft in dieser Welt sichtbar wird. Wenn wir als Nachfolger Jesu die Seligpreisungen verinnerlichen und ausleben, sind wir Salz und Licht. Meine geistliche Armut, die führt mich zu Demut. Und demütige Leute sind nicht arrogante Leute. Das wird eine Wirkung haben in unserer Welt. Menschen, die barmherzig sind und anderen vergeben können, die sanftmütig sind und nicht ungezähmt reagieren, die bedacht sind, Frieden zu stiften, indem sie die Wahrheit in Liebe reden. Menschen, die Jesus so lieben, dass sie bereit sind, für ihn sogar ihr Leben hinzugeben. Diese Art von Menschen sind Salz und Licht in dieser Welt. Diese Aussage folgt nicht von ungefähr. Jesus hat das nicht von ungefähr so gesagt, nach den Seligpreisungen. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Er möchte, dass die Leute, mit denen wir in Kontakt kommen, mit der Zeit merken, das sind lebendige Leute. Die sind anders. Die haben etwas, was ich nicht habe. Was ist das denn? Die haben eine Lebensqualität, eine Freude, eine Ausstrahlung, selbst in ganz schwierigen Situationen, wo man denken müsste, ja, wir tragen die das überhaupt? Und doch sind sie irgendwie vertrauensvoll. Sie haben eine lebendige Hoffnung. Sie leben ein Leben, das ansprechend ist. Salz und Licht. Das kann ein tröstendes Wort sein an jemanden, der ganz unten ist, down, traurig. Das kann eine Tasse Kaffee sein mit jemandem, der einsam ist. Es kann ein Protest sein, wo geflucht wird. Es gibt viele Möglichkeiten, Licht und Salz zu sein in dieser kommenden Woche. Und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, auch Licht und Salz zu sein, indem du einfach dein Zeugnis weiter sagst, wie du Jesus kennengelernt hast. Oder das Evangelium bezeugst. Oder auch jemanden mal in den Gottesdienst einlädst. Salz und Licht leben davon, dass sie sich hingeben und nicht, dass sie sich selbst konservieren wollen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Es ist wirklich eine Frage an unser Sein als Kinder Gottes. Es geht hier um das, was wir sind. Denn was wir sind, bestimmt unseren Auftrag. Werden wir uns doch unseres Auftrags neu bewusst. Als Salz und Licht in dieser Welt sind wir die tragenden Kräfte dieser Welt. Gott will uns gebrauchen, damit noch mehr Menschen aus dieser verwirrenden Dunkelheit herausgerettet werden. Und das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere christliche Verantwortung. Und das Letzte, was ist das Ziel unseres Auftrags in der Welt? Warum sollen wir Salz und Licht sein? Was ist unsere letzte Motivation, Licht und Salz zu sein? Geht es darum, dass wir einmal groß in dieser Welt dastehen? Nein. Nicht der Triumph der Gemeinde ist der Endzweck, auch nicht das allgemeine politische oder soziale oder gesundheitliche Wohl, nicht die beste aller möglichen Welten, auch nicht die Freiheit von Ausbeutung und Unterdrückung, ja auch nicht die Erlösung des Menschen allein ist der Endzweck, der Horizont, in den hinein uns Jesus eigentlich mitnimmt. Der Horizont, den diese Stelle hier eröffnet, lässt uns nicht weniger sehen als dies. Die Verherrlichung des lebendigen Gottes durch Menschen, die seine Kinder geworden sind, die ihn erlebt haben. Das letzte Ziel, für das wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt, ist die Ehre Gottes, die Verherrlichung unseres Dreieinen Gottes, die Verherrlichung des Vaters. Dafür lohnt es sich zu leben. Und ich bin fest davon überzeugt, dafür lohnt es sich wirklich auch zu sterben, wenn es darauf ankommt. Alles, absolut alles zu seiner Ehre. Allein ihm die Ehre. Lass uns beten.